Bayern 2. Grenzenlos hören. IQ, Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr.
Nach den ersten 20 Schuss habe ich mir gedacht, das kann heute gar nicht daneben gehen. Das kann eigentlich nur gut gehen. Und ich war fester Meinung und fester Überzeugung, dass ich die letzten 20 Schuss auch nicht durchziehe. Aber es ist leider ein bisschen anders da gekommen.
Peking, 14. August 2008. Es sind Schüsse, die treffen. Nicht in ihr Ziel, sondern in das Herz der Sportschützin Sonja Pfeilschifter. Wie schon zuvor im Luftgewehr schied sie auch im Dreistellungskampf in der Qualifikation aus. Zum vierten Mal war sie als Favoritin zu den Olympischen Spielen gefahren. Zum vierten Mal muss sie ohne Medaille wieder abreisen.
Es bin nur ich, das, wo nicht funktioniert. Es liegt halt einfach nur an meiner Einstellung und das, was ich morgen hier machen zu müssen. Und das ist halt einfach, das kriege ich nicht aus meinem Kopf raus. Und solange ich das nicht rauskriege, wird es nicht besser werden. Das ist halt einfach so.
München im Januar 2009. Auf der Schießanlage am Haupt trainiert Sonja Pfeilschifter für die neue Saison. Die Olympischen Spiele liegen ein halbes Jahr zurück. Doch noch immer kann die 38-Jährige nicht ganz nachvollziehen, was bei den Wettkämpfen dort abgelaufen ist.
Ja, ich bin da reingegangen und habe gedacht, ich fahre mit zwei Medaillen nach Hause. Tja, hat wohl nicht so sollen sein. Na gut, ich meine, sicher setzt man sich Ziele und so wie letztes Jahr eigentlich drauf war im Vorfeld, war das eigentlich klar. Also das war für mich eigentlich sonnenklar, dass ich dort mit zwei Medaillen heimfahre. Und ich war mir sicher und ich war mir bewusst drüber, dass ich einfach wirklich gut drauf bin und von den Ergebnissen her alles. Aber es hat wieder mal das Quäntchen Glück, Psyche, Nerven, mental, hat halt doch wieder gefehlt. Ja.
Sonja Pfeilschifter schießt seit 20 Jahren in der Weltklasse. Weltmeisterin ist sie geworden und Weltrekordhalterin. Sie hat auch im vergangenen Jahr die Wettkämpfe vor und nach den Olympischen Spielen gewonnen. Nur bei Olympia selbst, in Atlanta, Sydney, Athen und Peking, konnte sie ihre Leistung nicht abrufen. Sie sei der olympischen Belastung nicht gewachsen, lästerte Heiner Gabelmann, der Sportdirektor des Deutschen Schützenbundes. Eine Aussage, die Sonja Pfeilschifter tief getroffen hat, die sie aber auch nicht ganz zurückweisen kann.
Es steckt halt im Kopf drin, es ist nur alle 4 Jahre. Alle haben natürlich riesen Erwartungen an einem. Man selber hat es auch, das ist ganz klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, an was es liegt, aber es fehlt halt genau in dem Moment das i-Tüpfelchen. Genau da fehlt's. Und da wäre es vielleicht interessant, dass man mal sagt, okay, vielleicht da mal einen Psychologen zu Rate ziehen. Vielleicht probiere ich es für die nächsten 4 Jahre.
Olympiaschießanlage Garching-Hochbrück im März 2009. Ein Kaderlehrgang des Bayerischen Schützenverbandes. Jugendliche Sportschützinnen peilen mit der Kleinkaliber-Sportpistole Scheiben an, die in 50 Meter Entfernung in der langgezogenen niedrigen Halle hängen. Kameras nehmen die Athletinnen von vorne und von der Seite auf, um die Bewegungen der jeweiligen Sportlerin später analysieren zu können. Was macht sie beim Abzug? Blinzelt sie? Hält sie die Hand ruhig? Verändert sich die Position während der 10 Schuss? Trainer beobachten aufmerksam die Monitore und markieren mit einem Klebeband die jeweilige Schussposition. Neben all den Mädchen steht etwas unschlüssig ein etwa 15-jähriger Bub und sucht seine Trainingskameraden. Schließlich fällt das Auge eines Betreuers auf ihn.
Andreas Heiser, du musst hoch zur Psychologie. C-Kader, komm, auf. Ja. Waffen alles hier liegen lassen? Wunderbar, was denn du da? Ja, passt schon. Da hast du mal keine Schuld dran.
Jan-Erik Epple schickt den Buben aus der Schießhalle zu seinen Trainingskameraden und einem Sportpsychologen. Epple ist Landestrainer der Bayerischen Pistolenschützen. Bei dem Versuch, einen zweiten Fall Pfeilschifter zu vermeiden, geht er mit seinen Schützlingen einen ungewöhnlichen Weg. In einem deutschlandweit einzigartigen Pilotprojekt mit der TU München betreuen Sportpsychologen die Kaderathleten und führen auch die Jugendlichen an die Grundlagen des psychologischen Trainings heran.
Ein großes Ziel ist natürlich nächstes Jahr die Weltmeisterschaft bei uns hier in München in Hochbrück, die auch eben nur alle 4 Jahre ausgerichtet wird und insofern einen hohen Stellenwert hat. Heimweltmeisterschaft, viele Zuschauer, viele eigene Fans. Und das zweite Ziel ist natürlich, die Jungen schützen, die Jugendlichen langfristig mit psychologischen Techniken anzuvertrauen, ihnen das beizubringen und zu üben. Entspannungstechniken erlernen, Atmungstechniken erlernen, bis hin dann zum Einstieg in das mentale Training. Und das mentale Training ist letztendlich auch nur eine gedankliche Vorstellung meiner Technik. Und umso feiner natürlich die Technik ist, umso besser muss auch mein mentales Training sein. Und deswegen ist es jetzt auch im Nachwuchs schon wichtig, doch Detailsachen anzusprechen, sie darauf aufmerksam zu machen, sie üben zu lassen, Hausaufgaben mitzugeben, um dann letztendlich vielleicht in 5, 6 Jahren hohe Kunst des mentalen Trainings anwenden zu können.
Ihr stellt euch mal bitte ganz locker hin, die Beine so ungefähr hüftbreit auseinander, locker in den Hüften, gerade stehen, Kopf gerade und es einfach mal den Atem fließen lassen, die Hände ganz locker lassen, nicht anspannen.
Ein Seminarraum in einem Nebengebäude der Schießanlage. An den Wänden hängen die Schlagworte Sensibilität, Mühelosigkeit, Aktivität. Matthias Liebel steht vor einer Gruppe von 7 Jugendlichen, die sich mit geschlossenen Augen ganz auf ihre Atmung konzentrieren. Der zertifizierte Sportpsychologe führt mit ihnen ein sogenanntes Grundlagentraining durch. Körperwahrnehmung durch Anspannung und Entspannung, Atemübungen, progressive Muskelrelaxation und Körperreisen.
Wir reden da von aktiver Entspannung, das ist also ganz, ganz wichtig. Aktive Entspannung heißt ja, ich verwende immer das Symbol des Kranich, ne? Der steht da ganz ruhig und wenn der Fisch vorbeikommt, schnappt er zu. Ne? Also quasi diese aktive Entspannung und Körperwahrnehmung, das geht eins. Das ist ein funktionaler Zusammenhang und der muss geschult werden, damit er dann letztendlich auch in das Training und auch in die Wettkampfvorbereitung integriert werden kann.
Während die Jugendlichen in ihre Atmung versunken dastehen, wärmt ein Elektrokocher Wasser für ein Experiment. Matthias Liebel kippt das warme Wasser in eine Schüssel. In einer anderen befindet sich bereits kaltes Wasser.
An diesem Experiment sollt ihr einfach mal spüren, was der Unterschied ist in der Wahrnehmung eurer Reize bezüglich eurer Entspannung und Entspannung. Ich würde euch bitten, dass ihr mal einzeln hier vorkommt und zuerst in diese weiße Schüssel fasst und dann in diese rote mit einer Hand.
Nach einigem Zögern greifen die Jugendlichen in die Schüsseln mit Wasser. Zunächst mit entspannten Händen und dann, das ist der Trick, mit geballter Faust und komplett angespannten Armen.
Resümee, welcher Unterschied war größer? Im entspannten oder im angespannten Zustand?
Ich auch.
Alle sind sich einig. Den Unterschied zwischen Wärme und Kälte haben sie stärker wahrgenommen, als ihre Arme locker waren.
Ja, genau, das ist das zu erwartende Ergebnis. Ja, das soll ich euch mal demonstrieren, dass ihr die Signale, die ihr von eurem Körper bekommt, auch die ganzen Gefühle, auch die ganzen Reize, die ihr bekommt, ja, viel sensibler sind, wenn ihr entspannt seid. Ihr könnt also viel sensibler auf euren Körper achten, im entspannten Zustand wie im angespannten Zustand. Und das sollte das kleine Experiment jetzt einfach mal demonstrieren. Und das ist nämlich genau der Punkt, den ich hier oben angetackert habe, die Sensibilität. Ja, also das ist eine Übung, um die Sensibilität zu erhöhen.
Sensibilität hilft, Verletzungen zu vermeiden, da das Gehirn die Warnsignale des Körpers schneller wahrnimmt. Die Sportler sollen auch lernen, nur genau so viel Kraft einzusetzen, wie sie für ihre Sportart brauchen. Erschöpfungszustände und Konzentrationsprobleme kommen so seltener vor. Ein Athlet, der seinen Körper kennt, kann die Technik besser umsetzen. Er weiß um seine Schwächen und kann lernen, damit umzugehen. Sensibilität ist ein Grundpfeiler für mentale Stärke. Und die spielt im Wettkampfsport eine entscheidende Rolle. Schließlich zählt es zu den Binsenweisheiten, dass von 2 gleichermaßen trainierten und talentierten Athleten derjenige gewinnt, der mental stärker ist. Sportpsychologen versuchen, Athleten und Trainern diese Selbstregulationsfertigkeiten zu vermitteln. Die Diplompsychologin Denise Waldenmeier betreut für die TU München federführend das Projekt mit den Sportschützen. In der Vergangenheit hat sie unter anderem mit Triathleten, Radsportlern, Tänzern und Fußballerinnen gearbeitet. Mit den Sportschützen macht Denise Waldenmeier den ganzen Katalog an sportpsychologischer Betreuung durch. Neben dem Grundlagentraining, das die Sportler in der Gruppe durchführen, gehören dazu auch Einzelgespräche. Dabei geht es in erster Linie um individuelle Zielsetzungen, die Visualisierung von Bewegungen und das Einüben von Routinen. Im konkreten Beispiel heißt das, was macht der Schütze vor, während und nach dem Schuss? Und ist das, was er macht, auch hilfreich?
Eine Person lässt sich beispielsweise leicht ablenken von den Zuschauern. Da muss man natürlich darauf achten, dass sie ihre Aufmerksamkeit nicht gerade auf die Zuschauer richtet, sondern eher bei sich selbst lässt. Zum Beispiel, indem sie wahrnimmt, wie sie im Moment sitzt, wie sich der Boden unter den Füßen anfühlt, auf die Atmung konzentrieren. Also das heißt, nicht hören, was sagt jetzt der hinter mir, sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern eben mit den Gedanken bei sich selbst bleiben. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre eine Regenerationsphase zwischen den einzelnen Schüssen. Also es gibt auch Sportler, die erst dann Pause machen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn sie es dann eben merken, dass sie müde geworden sind. Und da muss man eben gucken, dass man rechtzeitig Pausen einbaut, dass sie eben diese Ermüdungsphasen dann nicht erst spüren, wenn es zu spät ist.
Bevor die eigentliche Zusammenarbeit mit den Sportlern losgehen kann, müssen Denise Waldenmeier und ihre Kollegen jedoch häufig Aufklärungsarbeit in eigener Sache leisten. Doch immer schrecken viele Athleten und Trainer davor zurück, einen Sportpsychologen hinzuzuziehen. Zu sehr klingt der Begriff für sie nach Lebenskrise, Persönlichkeitsstörungen, dem Fahnden nach traumatischen Kindheitserinnerungen.
Zum einen ist es natürlich wichtig, dass man generell erstmal allen Sportlern klar macht, dass ein Sportpsychologe nichts mit einer Couch zu tun hat, auch kein Psychiater ist, der jetzt irgendwas diagnostizieren will oder Psychiatrie oder irgendwie in diese Richtung geht, sondern dass wir in der Sportpsychologie mit Trainingsmethoden arbeiten, die eben trainierbar sind, wie auch das körperliche Training, die trainiert werden müssen. Und je häufiger man sie trainiert, umso besser wird man in dem Bereich. Das muss man eben erstmal ganz deutlich sagen. Wir sind mental Coaches, wir sind eben Trainer für den Bereich der Psyche. Also wenn man es so darstellt, denke ich, dass es dann natürlich ein anderes und positives Bild auch abgeben kann.
Aber das ist natürlich dann ein ganz enges Finale. Britta Steffen, ein Kopf hinter Dara Torres. Aber sie kommt jetzt, sie holt auf. Britta Steffen gegen Dara Torres. Aber alle anderen sind auch noch da. Steffen oder Torres. Britta kommt jetzt anschlagen. Und es ist für Britta Steffen Gold. Die Goldmedaille für Britta Steffen, die zweite. Hier in Peking ist es zu fassen.
Mama, Papa, Nick, meine Brüder, meine Oma, meine Verwandten, meine Freunde, Olli. Ich danke euch allen. Feuernowske Norbert, danke.
Britta Steffen, die zweifache Goldmedaillengewinnerin der Schwimmwettbewerbe von Peking, bedankt sich. Nicht nur bei ihrer Familie und ihrem Trainer, sondern auch bei ihrer Psychologin Friederike Janowske. Die Vorzeichen standen nicht gut in Peking für Britta Steffen, die sich selbst als Sensibelchen bezeichnet. Die deutsche Schwimmmannschaft hatte bis dahin die Erwartungen nicht erfüllt. Der ganze Druck lastete auf den Schultern von Britta Steffen. Nach ihren beiden Siegen erzählte sie im ARD-Olympiastudio, wie ihre Psychologin sie wieder herauszog, als sie drohte, in dieser negativen Stimmung unterzugehen.
Jetzt ist das alles schon so schlecht bei uns in der Mannschaft gelaufen, da kann ich gar nicht mehr gewinnen. Es hat ewig gedauert, bis sie mir diesen Satz wieder entnommen hat und gesagt hat, ich will ja nicht, dass du unbedingt die Goldmedaille möchtest, aber ich möchte, dass du keine Einwände gegen sie hast. Mhm. Und das haben wir dann bearbeitet und es hat gefruchtet. An dem Tag davor, da habe ich gesagt, so, und ich will jetzt gar nichts mehr machen und ich habe keine Lust mehr, mit ihnen zu arbeiten. Und dann hat sie gesagt, na gut, dann machen wir das eben nicht, dann gönnst du dir heute mal den Tag negativ denken. Von daher, negativ denken ist schon erlaubt. Man kann sich dann mal einen Tag lang gehen lassen und am nächsten Tag muss es dann aber auch wieder stimmen. Und dann muss man auch wieder motiviert sein. Und bei mir ist das öfter so, dass ich dann so überreagiere und gar nichts mehr machen will. Und dann bin ich bockig und dann dauert das ein paar Stunden, dann schlafe ich eine Nacht drüber und am nächsten Tag ist das alles nicht mehr wahr, was ich gestern gesagt habe. Und dann geht es mir wieder gut und dann habe ich auch Lust. Und ich glaube, das war auch nochmal wichtig, dass ich so in die Tiefe gehen konnte und dann oben rausgeschossen bin.
Noch gibt es hierzulande wenige Beispiele wie das von Britta Steffen. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland hinterher, was die sportpsychologische Betreuung angeht. Eine, die angetreten ist, das zu ändern, ist Dr. Gabriele Neumann. Sie ist am Bundesinstitut für Sportwissenschaft zuständig für den Bereich Sportpsychologie. Und sie weiß aus eigener Erfahrung, was es hier aufzuholen gilt. Schließlich war sie in ihrer früheren Karriere als Basketballerin nicht nur in Deutschland aktiv, sondern hat auch in einer College-Mannschaft in den USA gespielt.
In Deutschland gab es gar nichts. Es gab sportpsychologische Betreuung, weder in der Nationalmannschaft, wo ich ja auch gespielt habe, geschweige denn in der Bundesliga oder dass der Trainer mal versucht hat, psychologische Maßnahmen durchzuführen. In den USA war es so, ich war an der University of Oregon, die hatten damals schon fest installierte Sportpsychologen, zu denen man jederzeit hingehen konnte und die auch auf einen zugekommen sind, wenn sie Auffälligkeiten bemerkt haben.
Inzwischen setzt sich auch in Deutschland mehr und mehr die Einsicht durch, dass Sportpsychologie zu einem professionellen Training dazugehören sollte. Bei den vergangenen Olympischen Spielen reisten erstmals 10 Sportpsychologinnen und Psychologen als akkreditierte Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbunds mit dem Team nach Peking. Auch wenn damit beileibe noch nicht die Zahl an Psychologen erreicht ist, die beispielsweise für die Mannschaften der USA oder Australiens im Einsatz sind. Für Gabriele Neumann war dies ein großer Erfolg, der sich auch ausgezahlt hat.
Man kann sich so gut vorbereiten und durchspielen und simulieren, Wettkampfsimulationen machen. Es ist eigentlich immer so, dass dann vor Ort doch die Umstände anders sind, dass plötzlich Wartezeiten enorm verlängert werden, dass man in kalten Räumen stehen muss. Also einfach Unwegsamkeiten, an die man nicht alle denken kann, die man vor allen Dingen auch nicht alle trainieren kann oder nachdenken kann, was könnte denn passieren. Und das verunsichert die Athleten immer vorab oder dann auch unmittelbar vor den Wettkämpfen oder zwischen Wettkämpfen. Und da ist es dann sehr wichtig, dass die sportpsychologische Betreuung da ansetzen kann, dass man einfach zuhören kann, dass man auf die Athleten zugehen kann und in dem Moment auch mal aktiv Hilfe anbieten kann oder auch einfach nur zuhören, dass die mal Dampf ablassen können, um sich dann wieder zu beruhigen und wieder neu zu sammeln.
Du kannst alles. Es gibt keine Grenzen. Du bist stark. Du kennst keine Schmerzen. Das Bild der Sportpsychologie in Deutschland war lange Zeit geprägt von spektakulären Aktionen à la Christoph Daum. Der ließ die Fußballspieler von Bayer Leverkusen über glühende Kohlen und Glasscherben laufen, um sie zu motivieren. Damals drohten die Grenzen zwischen Motivationstraining, Erlebnispädagogik und Sportpsychologie zu verschwimmen.
Wenn Sportpsychologen überhaupt mal angenommen wurden, dann eigentlich nur so in dieser Feuerwehrfunktion. Es läuft nicht mehr, es wird irgendjemand genommen, der sich als Sportpsychologe oder als Mentaltrainer oder Motivationstrainer genannt hat und in der Hoffnung, dass dann zwei Wochen später die Leistung wieder stimmt. Und das ist natürlich in der Regel niemals gut gegangen.
Drei Punkte nennt die promovierte Psychologin Gabriele Neumann als Voraussetzung für eine erfolgreiche sportpsychologische Arbeit. Die Langfristigkeit der Maßnahme, das gegenseitige Vertrauen und die Ausbildung der Psychologen. In dem von ihr aufgebauten Internetportal können sich interessierte Trainer und Sportler nicht nur über neueste sportpsychologische Erkenntnisse informieren und herausfinden, wie viel eine Zusammenarbeit kostet, sie haben auch die Möglichkeit, direkt Kontakt aufzunehmen zu ausgewählten Experten. Über 70 sind es inzwischen deutschlandweit. Alle haben sie ein Studium der Psychologie oder Sportwissenschaft mit Weiterbildung zum Sportpsychologen abgeschlossen und können eine mehrjährige Erfahrung im Spitzensport vorweisen. Gabriele Neumann hofft damit, schwarzen Schafen das Wasser abzugraben. Denn Bundesmittel für sportpsychologische Projekte fließen nur noch dann, wenn die Psychologen aus ihrer Expertendatenbank stammen. Und noch in einem weiteren Punkt will die Sportpsychologin Gabriele Neumann ihre Disziplin von selbsternannten Motivationsgurus abgrenzen. Durch wissenschaftlich fundierte Methoden, die nicht einfach aus der allgemeinen Psychologie übernommen werden, sondern speziell auf den Wettkampfsport zugeschnitten sind. Zum Beispiel bei der Diagnose von Wettkampfangst.
Jetzt in diesem Moment befürchte ich weniger gut abzuschneiden, als ich eigentlich könnte? Pocht mein Herz? Fühle ich mich sicher, weil ich den Erfolg vor Augen habe?
Ausschnitt aus einem Fragebogen zur Diagnose von Wettkampfangst.
Diese Fragebögen sind natürlich so konzipiert, dass man versucht, die verschiedenen Ursachen, die Möglichkeiten, wie es dazu kommt, dass jemand Wettkampfangst verspürt, herauszufinden. Was natürlich immer untermauert werden muss mit persönlichen Gesprächen mit den Aktiven und am besten auch noch mit Wettkampfbeobachtungen über Videoaufnahmen und nachfolgender Analyse zusammen mit den Beteiligten. Dann kann man Interventionen angehen, um zu sagen, also ich habe jetzt zum Beispiel bei Wettkampfangst besonders körperliche Symptome. Ich habe Wackelbeine, ich habe Schwitzehände, ich habe einen flachen Atem. Dann kann man da zum Beispiel über systematische Entspannungstechniken angehen, wenn die Wettkampfangst insbesondere dadurch geschürt wird, dass der Athlet sehr häufig negative Gedanken hat oder schon von vornherein sagt, ach, das schaffe ich nicht. Dann setzt man zum Beispiel mit kognitiven Verfahren an, sprich man versucht, diese Selbstgespräche, die jeder unentwegt führt, systematisch zu steuern und eben in eine positive Leistung hineinzubringen, zu motivieren.
Positiv denken, Routinen entwickeln, Körpergefühl aufbauen, Nervosität durch Atemübungen abbauen. Die meisten Bausteine der Sportpsychologie klingen banal, auch wenn sie wissenschaftlich fundiert sind. Das ist ein Problem dieser Disziplin. Ein weiteres ist, dass sich der Anteil der Sportpsychologie an Erfolg oder Misserfolg eines Sportlers nur schwer messen lässt. So sagen nur wenige Sportler so deutlich wie Britta Steffen, dass sie ihren Erfolg der psychologischen Arbeit zu verdanken haben. Auf der anderen Seite werden Athleten schnell als psychisch nicht stabil abgestempelt. Der Stabhochspringer Tim Lobinger kann davon ein Lied singen. Deutschlands erster 6-Meter-Springer hat die selbstgesteckten Erwartungen bei Olympischen Spielen nie erfüllen können und stand deshalb häufig in der Kritik.
Bei mir ganz im Speziellen war das nicht optimale Abschneiden bei Olympia immer ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Gesundheitlicher Art, vielleicht auch mal von einer Formkrise. Ich weiß wirklich, dass es bei mir nicht am Kopf liegt. Also das ist zwar für viele unverständlich, weil die immer denken, ja, jetzt hat er eine Meisterschaft nicht erfolgreich abgeschlossen. Es ist halt schwierig, weil man in jedem Wettkampf gemessen mit den Besten in Deutschland immer eine Niederlage verkraften muss. Weil die ist wahrscheinlicher als der Sieg, weil alle so gut geworden sind. Und mittlerweile, muss ich sagen, ist der Druck enorm groß. Aber er ist nicht mehr psychologisch zu lösen, nicht nur, sondern eher sportlich. Weil die Jungs, die jetzt nachkommen, die wirklich zu besiegen, klar kommt es auf die Psychologie an und das Auftreten im Wettkampf. Aber am Ende, wenn 20 Zentimeter fehlen, dann fehlen die. Die kann man auch nicht geistig herzaubern.
In diesem Jahr möchte Tim Lobinger noch einmal angreifen. Im August findet die Weltmeisterschaft der Leichtathleten in Berlin statt. Ein Heimspiel, eine fast so große psychische Herausforderung wie die Olympischen Spiele. Will er nun alles anders machen, um sich mental auf die WM vorzubereiten? Der 37-jährige Sportler winkt lächelnd ab. Er arbeitet seit fast 20 Jahren immer wieder mit seiner Schwester Babette zusammen. Und die ist promovierte Sportpsychologin.